Jesus, danke, dass du ein realer Gott bist und wir dir begegnen können. Dass wir singen können, wir suchen dein Angesicht, dass sich das lohnt. Weil du erreichbar bist für uns. Ja, weil wir, wie Adrian gesagt hat, nicht eine neue Sprache müssen lernen, für überhaupt zu dir kommen können. Sondern du kannst unsere Sprache. Du kennst die Sprache von unserem Herz, du siehst uns. Und ich will dich ehren und loben und preisen. Danke dir dafür. Halleluja, Lob und Preisung dir. Amen. Amen. So, für den Anfang brauche ich das Bild. Ein wunderschöner Tag. Die Sonne geht am Horizont auf und taucht die Landschaft in ein goldiges Kleid. Aber an dem Tag, den ich erzählen möchte, ist es anders. Ein Vibrieren liegt in der Luft, Geschäftigkeit in der Strasse. Viele Menschen sind bereits unterwegs, auch wenn es früh am Morgen ist. Es hat Soldaten auf dem Marktplatz, am Tor, in glänzigen Gewändern. Und es hat Leute, die in den letzten Wochen schon angereist sind. Aus dem ganzen Land sind die Leute angereist. Die Würdenträger, die oberen 10'000, wie man sagt, die Verantwortung getragen haben, die höheren Staatsbeamten. Die Gasthöfe waren alle überfüllt. Es war spannend. Es war Feststimmung. Etwas Besonderes liegt in der Luft. Irgendwo an einer Ecke sind drei Männer gehockt und haben miteinander geredet. Und wenn man sie angeschaut hat, hat man gemerkt, die haben akzentfrei die Sprache geredet. Aber irgendwie waren es auch gleich Ausländer. Die dunklen Krauselköpfe haben irgendwie nicht zum Volk der passt. Aber es hat auch nichts gemacht. Jeder hat gewusst, wenn der König eine Nation unterwirft, dann hat er die besten Leute dort rausgenommen, hat sie in seinen Hof geholt, hat sie ausgebildet und dann hat er sie in seinem Reich eingesetzt. Ein cleverer Schachzug von einem guten Staatsmann. Und dazu haben auch die drei Männer gehört, wie viele andere Leute auch. Aber irgendwie, bei diesen drei Männern, wenn sie genauer angeschaut hat, war auch nicht Feststimmung. Sie sind nachdenklich dort gehockt. Ihre Gespräche waren ernst. Und wenn man es nicht verstanden hat, was sie gesagt hat, man hat es gemerkt. Schließlich sind auch sie aufgestanden und sind beim Osttor zur Stadt aus rausgelaufen in die Landschaft. Und wenn man dort rausgeschaut hat, im Hintergrund hat es hohe Berge gehabt, im Dunst fast versteckt, nicht mehr sichtbar, aber in der Nähe, ein bisschen näher, war eine riesige Statue, die in der Morgensonne glänzt hat. Eine goldige Statue, etwa 30 Meter hoch, und die Leute sind alle auf die Statue zugelaufen. Etwa so oder ähnlich kann man sich vorstellen, wie die Geschichte dort im Danielbuch im Alten Testament, im Kapitel 3, war. Der Nebukadnezar, der König vom Reich Babylon, hat so eine goldige Statue aufgerichtet. Es war auch so ein bisschen eine Mischung zwischen selbstherrlichem Gehabe und zwischen Machtsicherung in diesem Vielvölkerstaat. Wenn alle Würdenträger, all die Leute von allen Völkern mit allen Religionen müssen herkommen und sie Gott anbeten, dann wird das seine Macht sichern. Irgendwie so hat er sich das überlegt. Jedenfalls war das der Befehl gewesen, jedem, der irgendwie Rang und Namen hatte und eine hohe Funktion hatte, musste kommen und vor dem Gott anbeten, vor dieser Statue niederfallen. Auch eben die drei Männer, die ich vorher geredet habe. Das waren nämlich Juden, drei Freunde, und sie haben ihm Gott Jahwe gedient. Und der Gott hat zu ihnen gesagt, hat in den 10 Geboten gelehrt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und darum waren sie nachdenklich und ernst gewesen diesem Morgen. Feststimmung ist bei ihnen nicht aufgekommen. Sie haben grosse Entscheidungen, wichtige Entscheidungen müssen treffen. Und sie haben so klar getroffen, sie haben sich geweigert, vor dem fremden Gott niederzufallen. Obwohl es tausende von Leuten waren dort, ist das nicht verborgen geblieben. Irgendwann ist es zum König gekommen, der König hat sie zitiert. Und er hat sie eigentlich zum Einlenken bewegen. Er hat gewusst, sie gute Leute in seinem Staat. Und so hat sich ein Gespräch ergeben, und das möchte ich lesen aus dem Danielbuch, Kapitel 3, von den Versen 15 bis 18. Und er sagt er, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch von meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego, so die drei heißen, aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Kühne Antwort. Wenn man nebenan gehört, der Ofen brennen. Ich habe mich gefragt, wie würde auch ihr reagieren? Wie würden wir reagieren in dieser Situation, in dieser Herausforderung, wo irgendwann die Zeit immer kürzer wird und irgendwann ist der Entscheid. Entweder knäuelst du Sachen oder lass es sein. Entweder sagst du dem König ins Gesicht nein oder du lenkst ein. Wir haben heute die Abschlusspredigt von der Reihe Rezepte für Bergversetzer. Und ich möchte mich gerade mit meinem Rezept konfrontieren. Leb, wofür sich das Sterben lohnt. Leb, wofür sich das Sterben lohnt. Vielleicht geht noch die Frage auf, ja, was hat es das mit Bergen versetzen zu tun? Der Berg muss ja weg, nicht ich. Aber wenn wir die drei Männer anschauen, die stehen vor einem Berg. Ein gewaltiger Berg, der sich da vor ihnen auftürmt. Fallen sie vor dieser Statue nieder? Unter dem Risiko von der Todesstrafe? Oder nein, eben, dann wäre das Risiko nicht gewesen. Bleibe ich da, bleibe ich meinem Gott treu, unter dem Risiko von der Todesstrafe, oder falle ich nieder und gehe den einfachen Weg um einen Berg um? Gott treu sein ist hier mit einem riesigen Berg verbunden. Und weder die Feststimmung am Ort, noch die Angst um das eigene Leben, haben sie können verleiten zu Kompromissen. Sie haben sich diesem Berg voll und ganz gestellt. Sie haben für etwas gelebt, das für sich hat gelohnt, sterben, bei ihnen ganz buchstäblich. Und so mussten sie mitten an diesem Festtag, in dieser Feststimmung, auch ihr grösstes Opfer bringen. Und das hat mich für das letzte Rezept von dieser Predigtreihe, wie wir Berge versetzen nach dem Wort von Jesus, dass wir sollen oder dass wir Berge versetzen können, zu diesem Rezept geführt. Leb, wofür sich das Sterben lohnt. Wisst ihr, ich bin überzeugt, Gott hat uns den Sieg verheißen. Gott will uns zu Sieger machen. Die Bibel ist dort immer wieder ganz klar. Die Bibel sagt zum Volk Israel, und ich glaube, das dürfen wir für uns 1:1 übernehmen, wir sollen der Kopf sein, und nicht der Schwanz. Wir haben eine falsche Identität angenommen, wenn wir meinen, als Christen sind wir das traurige Häufchen, das noch irgendwo rumjammert in unserer Gesellschaft. Sondern wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Und der Paulus sagt, in allem werden wir weit überwinden. Wir werden Sieger sein. Die Bibel ist voll von dem. Die Bibel sagt, wir sollen keine Angst haben. Es wird gut kommen. Der Sieg ist verheißen. Aber gleichzeitig gibt es auch einen Preis zu zahlen für diesen Sieg. Der Sieg verlangt ein Opfer. Und ich möchte es klar machen, dass kein Missverständnis rauskommt. Das Opfer und der Preis beziehen sich nicht auf die Lösung. Das hat auch ein Opfer gefordert, aber das Opfer, das hat Jesus gebracht. Das hätten wir nicht können bringen. Das hat Jesus gebracht, es hat ihn das Leben gekostet. Und wir dürfen frei den Zugang haben zur Lösung, zum ewigen Leben, zur Vergebung von der Schuld. Wir dürfen mit aufrichtem Angesicht Gott in die Augen schauen, wenn wir die Vergebung angenommen haben. Bei diesem Thema sind wir nicht. Aber für einen Sieg in unserem Leben, für die Nachfolge in der Vollmacht, die Gott uns geben will, da ist ein Preis zu zahlen. Gott hat uns berufen, in seinem Reich zu kämpfen. Ja, wir haben in diesem Lied gesungen, wir glauben, dass das Reich kommen kann. Herr, lass du dein Reich kommen. Und Gott sagt, ja, ich will. Und ich will euch mit reinnehmen. Und hier geht es um einen Kampf. Hier geht es um einen Preis zu zahlen. Hier geht es um die Bereitschaft, um ein Opfer zu bringen. Jesus gibt grossartige Verheißungen für einen Sieg. Aber er macht auch klar, dass ein Preis zu zahlen ist. Wir würden das Evangelium verkürzen, wenn wir nur von den schönen und sonnigen Seiten und von diesen Sachen reden würden und sagen, es ist immer alles gut und Halleluja und die Augen zu tun von der Realität. Wenn du wirklich Gott nachfolgen willst, wenn es dir nicht reicht, nur einfach ein Ticket in den Himmel zu haben, sondern willst die herausfordernde Verantwortung und Berufung, die Gott dir gibt, mit annehmen, dann ist der Preis zu zahlen. Jesus redet klar darüber. Er redet von Ablehnung, die wir damit rechnen müssen. Von Hass, den Leute uns gegenüber haben können. Dass sie uns schräg anschauen, obwohl wir immer nett und korrekt waren. Im Rahmen von unserer Unvollkommenheit vielleicht. Es gibt sogar Verfolgung. Militärisch und polizeilich erleben wir das jetzt hier bei uns, Gott sei Dank nicht. Aber wir wissen, wir müssen nicht weit gehen, bis die Menschen das erleben. Aber es gibt auch Anfechtungen, Widerstand. Es gibt einen Feind, der uns nicht einfach einmarschieren lassen will. Der uns immer wieder Steine in den Weg legt, der uns Zweifel setzt, dass wir an uns selber verzweifeln, dass wir unsicher sind, dass wir Mühe haben, durchzuhauen, der uns dazu bewegen, aufzugeben. Jesus sagt, es wird einen Kampf geben, es ist ein Preis zu zahlen, es ist ein Opfer zu bringen. Ja, Jesus wird uns dann begleiten. Dann, wo er herausfordert, wo er uns den Missionsbefehl gibt, sagt er, mir ist alle Macht gegeben und ich bin immer bei euch. Es geht nicht darum, dass er uns allein rausschickt und wir total verlassen und einsam sind. Nein, er wird bei dir sein, er wird bei uns sein, er wird uns den Frieden schenken. Aber es gibt einen Preis zu zahlen. Und darum ist es wichtig, dass wir für etwas leben, wofür sich das Sterben lohnt. Ein Preis zu zahlen für etwas, das nichts wert ist, das ist eben nichts wert. Lebe, wofür sich das Sterben lohnt. Jesus hat es genau so gemacht. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist mit einem ganz klaren Auftrag, einer ganz klaren Berufung hergekommen und er hat für etwas gelebt, was sich lohnt, zu sterben. Aus seiner Sicht. Er hat gesagt, die Menschen sind mir so viel wert, dass ich bereit bin, für sie zu sterben, um sie zu retten. Buchstäblich hat er das Prinzip gelebt und hat den Berg versetzt, nämlich den Berg von unserer Schuld, von der Trennung von Gott, von unserer Verlorenheit, von der ewigen Verlorenheit und hat uns die Tür aufgetan. Er hat gelebt, wofür sich das Sterben gelohnt hat. Also frage ich dich, für was lebst du? Lohnt sich für das Sterben, was du dafür lebst? Als ich mir heute Morgen nochmal durch die Predigt durchgegangen bin, ist mir nicht neu aufgegangen. Wir leben in einer Kultur, in der wir den Tod verdrängt haben. Ich habe im Verdacht, dir hat mich die Frage kaum einmal gestellt, wie ich mir auch. Der Tod ist bei uns so etwas weit weg, wenn man alt ist und irgendein ist, ja, dann kann man dann vielleicht darüber nachdenken. Aber für etwas zu leben, wo sich das Sterben lohnt, ist uns ganz fremd. Wir haben den Tod in die Spitäler, in die Altersheim und so weiter verdrängt. Und leben gar nicht bewusst mit dem. Ich meine, ich bin auch glücklich darüber, dass die Kindersterblichkeit in unserem Land klein ist. Dass der Verkehr so viel sicher und geordnet ist, dass es nicht einfach normal ist, dass jede Woche irgendjemand verunglückt in unserem Bekanntenkreis und so. Es geht mir nicht um das. Aber wir haben irgendwie die Bereitschaft zu dem ultimativen Opfer, könnte man sagen, völlig verloren. Und gleich glaube ich, wir müssen uns die Frage stellen, lohnt sich für das, was ich lebe, zu sterben? Oder wir können jetzt auf unsere Situation vielleicht abbrechen, lohnt sich zumindest etwas zu investieren, ein Opfer zu bringen, den Preis zu zahlen für das, was ich lebe? Wir haben ja bei uns eben, wie gesagt, keine Verfolgung mit Waffengewalt. Unsere Bundesrätin, die für die Armee zuständig ist, die heisst zwar Frau am Herd, aber sie hat kein Glühfeuer offen. Trotzdem ist ein Preis zu zahlen. Ich habe es ganz stark empfunden. Wir hatten eine super Gebetswoche. Ich habe einige Stunden verbracht in dieser Gebetswoche hier in diesem Raum und habe gute Stunden erlebt. Es hat sich gelohnt. Es hat mir ein Fundament ins Leben gegeben. Es hat etwas reingepflanzt, das ich nachher davon ernten konnte. Und dann ist die Gebetswoche vorbei, es wird wieder Montag, die Hektik vom Alltag bricht wieder ein und irgendwie geht die Sache wie verloren. Trotz der grossen Wirkung, trotz der Ernte, die das Gebet bringt. Unsere Verfolgung sieht eben ein bisschen anders aus. Für mich hat den Druck und die Hektik in unserer Gesellschaft oder der Anspruch, den die Gesellschaft an uns hat, einen höheren Lebensstandard zu haben und den auch zu erwirtschaften und umzusetzen, ist für mich fast wie eine Verfolgung. Etwas, das uns davon wegbringen will, unserem Gott allein zu dienen. Wir werden unter dem Druck zu Kompromissen verführt. Wie ein bisschen zurückdenkt. Es ist etwa 30 Jahre her, als man hier die Kapelle gebaut hat. Die Leute von dieser Gemeinde sind Samstag für Samstag hierher gekommen und haben geholfen, das Haus zu bauen. Es ist schon so eigentlich aus dem Rahmen des Budgets gelaufen, das ganze Grundstück zu kaufen und nachher noch die Kapelle zu bauen für die damals noch viel kleinere Gemeinde, als wir heute sind. Aber die Leute haben es gewagt und haben nachher dafür auch Hand angelegt. In den Unterlagen vom Vorstand habe ich den Hinweis gefunden auf einen Mann, der nachdem er den Entscheid getroffen hat, das Grundstück zu kaufen, die Kapelle zu bauen, seine Ämter niedergelegt hat und aus der Gemeinde austreten ist. Knall auf Fall. Das Risiko und das Opfer ist dieser Person zu gross. Ich kenne ihn nicht. Und er dachte, wir heute sind alle froh, dass nicht unser Name dort in diesem Protokoll steht. Und ich wollte ihn nicht verurteilen, aber ich kenne ihn nicht. Wir stehen heute nicht in seinen Schuhen. Es ist nicht an uns zu urteilen. Er ist unter einem Druck und unter einer Spannung gestanden. Aber ich möchte etwas zeigen. Es gibt einen Preis zu zahlen. Nachfolge ist nicht einfach so, juppidu. Und wisst ihr, was das Perfide ist? Der Preis ist gemäss Vorauskasse. Im Internet kann man bestellen und die sind ein bisschen unsicher. Die wollen Vorauskasse. Dann muss man zuerst zahlen und dann kommt die Ware. Und der Preis, den man im Reich Gottes in der Nachfolge muss zahlen muss, ist Vorauskasse. Man muss vorher, darum heisst es ja Opfer, sonst wäre es Bezahlung oder Tauschhandel oder Gegenleistung oder so. Aber wir müssen vorher etwas loslassen. Und jeder muss selber entscheiden, was er mit dieser Herausforderung macht, mit dieser Herausforderung, wo seine persönliche Nachfolge steht oder wo die Herausforderung, wo wir vielleicht in einer Gemeinde drinnen stehen. Und darum ist mir der Kernsatz so wichtig. Lebe für etwas, was sich das Sterben lohnt. Lebe für etwas, was sich das Opfer lohnt, dass es uns überhaupt bringt, so Schritte zu gehen. Und ich habe gemerkt, es ist schwierig, über das zu predigen. Weil es geht nicht darum, um die Stunden aufzuschreiben im Gebet. Die Arbeit, die man in der Gemeinde leistet, die Spendenfranken, die man mit Mission oder in die Gemeinde hineingibt, das kann man nicht genau schön aufrechnen und aufzahlen. Weil der Kampf läuft noch jemand anders, nämlich in unserem Herz. Da müssen wir uns über den Preis klar werden. Das andere, das ist nur noch die Äußerung dazu. Aber im Herz müssen wir entscheiden, für was wir leben und ob es sich lohnt, für das zu sterben. Darf ich ein bisschen offen sein, wenn ich unsere christliche Gemeinde, ich meine jetzt nicht nur uns, sondern ich meine in der Schweiz oder vielleicht sogar überhaupt im ganzen westlichen Raum. Es schmerzt mich manchmal, wenn ich sehe, Leute, Christen, investieren neu in ihren Beruf. Noch mehr, noch eine höhere Anstellung, eine zusätzliche Weiterbildung. Nachher haben sie ein grosses Hobby, noch ein Hobby mehr. Und plötzlich merken sie irgendwie, jetzt ist einfach zu viel. Und dann reduzieren sie ihre Gemeinde. Ich mag jedem den Lohn gönnen, jedem seine Stellung gönnen, jedem das coole Hobby gönnen. Aber ich frage mich, wo steht das Herz? Ist eben vielleicht unsere gültige Statue das Bankkonto, das finanzielle Ziel, das Hobby und so weiter? Und ich stelle das bewusst als Frage. Ich weiss, dass es Leute gibt, denen ihre Berufung ist im Beruf. Wir haben von Frau Amherd geredet. Wenn Frau Amherd Mitglied in dieser Gemeinde wäre, wäre ich mir bewusst, dass es schwierig ist, sie beim Putzdienst einzusetzen. Weil die Frau hat wahrscheinlich eine 60- oder 70-Stunden-Woche. Und wenn das Berufung ist von jemandem, dann ist mir auch klar, dass das einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie er sich in eine Gemeinde, wo er dazugehört, kann investieren oder wie er sich neu mehr sonst kann investieren. Wenn jemand durch seine Tätigkeit oder seinen Beruf parat ist, auf einen grossen Teil von seinem Lohn zu verzichten, ist mir bewusst, dass er nicht in der gleichen Art spendet, wie der, der so viel Zehnten gibt, wie der andere Lohn. Das ist mir schon klar. Aber wenn ich auf das Ganze sehe und merke, dass das ein Trend ist über alle Christen, dann macht mich das eben doch ein bisschen nachdenklich. Das heisst, ich weigere mich, über irgendeinen Menschen zu urteilen, der eine Entscheidung in seinem Leben trifft, mehr in den Beruf oder mehr dorthin oder mehr in die Gemeinde oder so zu investieren, sei es Zeit oder Finanzen oder Herzblut oder so. Es ist nicht die Frage von dem, und das macht Predigt in dem Sinn schwierig, sondern es ist eine Frage vom Herz. Es ist eine Frage, die wir müssen dran gehen. Und was ist die Lösung? Sollen wir auf alles, was wir schon machen, einfach noch mal ein Kistchen drauf aufbiegen? Einfach noch mehr machen? Nein, ich glaube es nicht. Ich habe mir das selber überlegt, als ich jünger war, und dachte, wenn ich das würde schaffen, dass ich so wenig Schlaf brauche, dass ich bis um 1 topfit aufsehen könnte, dann ging ich ins Bett. Und um 4 Uhr würde ich erwachen, ohne Wecker, völlig ausgeschlafen, so wie wenn einer 19 Stunden geschlafen hat. Oh, dann könnte ich um 4 Uhr wieder auf und könnte in den Tag rein. Und wenn dann die anderen Schlafkappen aufkommen, ab 6:30, 7 Uhr, hätte ich schon 2 Stunden geschlafen. Es wäre natürlich nur mal lustig, wenn das ich der Einzige wäre, der so hat. Wenn alle anderen das auch so hätten, dann wäre die Hektik einfach 21 Stunden als 18 Stunden lang. Oder? Aber das ist nicht der Plan von Gott. Er hat uns geschaffen, dass wir mit 6 Stunden pro Nacht auskommen, wenn wir mit kleinen Äugeln im Alltag sind und wenn wir wirklich mit voller Kraft sein wollen, brauchen die meisten 7-8. Gott hat es so geschaffen. Und mit dem müssen wir zu Schlag kommen. Und darum müssen wir uns eben die Frage stellen, für was sie mir investieren, ob es sich dafür lohnt, zu leben und zu sterben. Es ist wie bei diesen 3 Freunden. Wenn wir etwas wirklich wollen, dann muss es das auch ein Opfer wert sein. Und es ist nicht die Frage nach der Größe der Sichtbarkeit des Opfers. In der Bibel werden uns manchmal Geschichten erzählt, die wahr sind, da bin ich überzeugt, aber die sehr plakativ sind, die ein Bild, ein Prinzip ganz klar zeigen, und das ist hier ganz klar. Diesen 3 ist ihre Überzeugung, ihre Priorität, ihre Lebenseinstellung, das Leben und das Sterben wert gewesen. Das ist die Botschaft von dieser Geschichte. Und darum geht es bei uns um die Frage, lebe ich, wofür sich das Sterben lohnt. Und dieser Kampf, der wird in deinem Herz gekämpft und in meinem Herz gekämpft, der hat entschieden. Der ist unsichtbar vielleicht für die Leute drum. Ich weiss nicht, was für einen Kampf jetzt gerade in dir abgeht, wenn du das hörst. Vielleicht hast du den Kampf schon lange gedacht und denkst, ja, super Bestätigung. Vielleicht hörst du es zuerst mal und überlegst, ja, immer gemeint, Evangelium sei einfach Gnade, wir müssen gar nicht mehr denken und machen, das läuft alles von selber. Und vielleicht bist du gerade genau so an einem Punkt, wo du merkst, ja, es geht genau um diese goldige Statue in meinem Leben. Es geht nicht darum, dass von nächster Woche jeder von uns 1 oder 2 Dienste mehr macht. Unsere Gemeinde funktioniert nicht so, dass man mit 2 Diensten dazugehört und mit 4 Diensten zum inneren Kreis gehört. Sondern es geht um Berufung. Jeder Mensch, jeder Christ, hat eine Berufung und die setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Aus der allgemeinen Berufung, wo Jesus Christus ganz allgemein der christlichen Gemeinde gegeben hat, wo jeder im Rahmen von seinen Gaben und Möglichkeiten da drin eine Aufgabe hat. Und der spezifischen Berufung, im konkreten Plan, den Gott mit deinem Leben hat. Zur allgemeinen Berufung gehört natürlich der Missionsauftrag zum Beispiel. Den hat er nicht mir oder dir gegeben, sondern uns allen. Wir sollen da drin investieren. Und er hat 2 Aspekte. Menschen sollen Jesus lernen kennen und zum Glauben kommen und die Gläubigen sollen ihrem Glauben wachsen und reif werden. Um diese beiden Sachen geht es im Missionsauftrag. Und dort ist hier eine Berufung drin. Zweitens, das gehört auch zur allgemeinen Berufung, sind wir berufen zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft mit Gott, Gebetswoche, aber eben nicht nur 1 Woche im Jahr, sondern als Lebenshaltung und Gemeinschaft untereinander. Und deine spezifische Berufung ist irgendwie der besondere Plan, den Gott mit dir hat, meistens in dem drinnen. Irgendwo hast du die ganz besondere Aufgabe. Darum hat Gott dir die Gabe gegeben, die du gibst, hast. Vielleicht hast du ja schon gefragt, warum kann ich das nicht, was der andere kann? Weil du es nicht brauchst für deine spezifische Berufung. Gott hat dir genau die Gabe gegeben, die du brauchst für deine spezifische Berufung. Und so leben wir in dieser Berufung in, Und was ich merke, ist, dass in unserer Gesellschaft durch eben die Hektikverfolgung die Berufung manchmal wie droht zu ersticken. Und darum müssen wir für unser Rezept, das dahinter steht, uns zwei Fragen stellen. Erstens, kenne ich meine Berufung? Die allgemeine, die spezifische. Und was ist mir meine Berufung wert? Die beiden Fragen, die muss ich mir stellen. Um die komme ich letztlich nicht drum herum. Und ich möchte es ein bisschen lebendig machen, probieren mit zwei Beispielen. Sie stammen von mir, ich bin halt der, den ich am besten kenne. Ich liebe die Gemeinde hier. Super Gemeinde. Ich sehe das Potenzial, das die Gemeinde hier hat. Mitten im Seeland. Nicht in den Zentren Biel oder Bern, sondern hier, wo die Leute vom Seeland leben. Mitten im Kuchen, könnte man sagen. Da, wo die Menschen sind. Und ich freue mich, dass Gott sich entschieden hat, treu zu sein zu dieser Gemeinde, die letzten 93 Jahre, was die Gemeinde gegeben hat. In 7 Jahren haben wir 100 Jahre feiert. Ich glaube und ringe darum, die beste Zeit von dieser Gemeinde liegt noch vor uns. Wir haben Grosses erlebt, aber Grösseres soll noch kommen. Weil wir auf dem aufbauen können, was investiert worden ist. Und als ich vor gut 8 Jahren Gott uns als Familie gezeigt hat, da ist unser Platz, war für mich innerlich der Gedanke, in dieser Stelle werde ich bleiben bis zu meiner Pensionierung. Ich habe es nicht als einen Eindruck bekommen, wenn ich sagen kann, ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, Gott hat in mein Leben hineingeredet. Nicht so. Und gleich ein bisschen in dieser Richtung. Dass ich einfach das Gefühl hatte, wahrscheinlich wird es so sein. Ich wäre mehr überrascht, wenn Gott plötzlich sagt, so, deine Zeit ist abgelaufen, gang, als wenn das nicht passieren wird. Aber es gibt einen Preis zu zahlen. Es war kurz, nachdem ich hier angefangen habe und in einer Konferenz war, und die hatte super Musik. Eine Band, wo jeder Posten besetzt war, vom Schlagzeug über den Bass bis hinten zum Piano, alles besetzt war, super Sänger, und das hat mich frustriert. Ich bin fast ein bisschen hässig geworden. Weil ich habe gerne Musik. Für mich ist Musik wirklich ein Vehikel, für mich in die Anbetung hineinzubringen. Ähnlich wie der Gebetsraum das Gebet leichter macht, macht die Musik den Lobpreis leichter. Die Musik ist nicht der Lobpreis, aber sie hilft. Und gute Musik fängt. Und wir haben auch gute Musiker hier bei uns, aber es gibt keine Band, die wirklich jeden Sonntag immer in Vollbesetzung antreten kann. Wir haben einfach Möglichkeiten nicht. Und das hat mich frustriert und denkt, oh, es könnte so cool sein. Und wir tun hier, dann ist es noch anders gewesen. Wir haben seither grosse Fortschritte gemacht. Und wir tun hier so irgendwie, oder? Und dann hat Gott gesagt, hey Dani, ich kann dich gut noch im Angst hersetzen. Aber wo ist der, wo alles schon ist? Oder wo ist der, wo miterleben, wie ich es aufbaue? Und das hat mir geholfen, das hat mir ermutigt, zu sagen, oh, ich bin im richtigen Platz, ich will bleiben und ich will erleben, wie es Gott macht. Und darum freue ich mich immer ganz besonders, wenn Gott die Verheißung, das Versprechen wahr macht. Und gleich müssen wir einen Preis zahlen. Einen kleinen Preis. Das war nicht so bei diesen 3 Freunden. Und gleich. Oder einen anderen Preis, eine ganz andere Art. Es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Gemeinde. So viele offene Türen. So viele Sachen. Ich kann beliebig viel Zeit investieren. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin auf einer langfristigen Reise. Wenn ich 2 Jahre lang einfach alles mache, was mir in den Sinn kommt, habe ich ein Burnout und dann ist Pause oder Game Over oder wie auch immer. Und manchmal muss ich parat sein, die super Idee oder das super Projekt einfach auf Eis zu legen, opfern. Manchmal kommen sogar die Leute und bringen die Idee an und denken, ja, die Idee habe ich schon seit Jahren. Aber sorry, es sind einfach die Leute nicht da, es sind die Möglichkeiten nicht da. Es geht einfach nicht. Und manchmal ist auch das nächste Projekt nicht da, weil ja auch noch Leute da sind, wo man dienen sollen. Wir sollen nicht nur die beste aussehende Gemeinde haben, sondern die Gemeinde ist vor allem auch Menschen, Beziehung, miteinander unterwegs sein, einander dienen, füreinander auch Zeit haben. Und das ist eine Herausforderung. Es zwingt zu einem Opfer, dass man manchmal eine super Möglichkeit loslassen muss, zurückstellen, allein nur, dass man das Wichtige tun kann und dass man gesund bleibt. Ich habe gewisse Hobbys, wo ich denke, das mache ich dann irgendwann oder vielleicht auch nirgendwann. Das heisst, ich habe eine Berufung in meinem Leben gespürt, die möchte ich erreichen, da möchte ich durchhalten und darum muss ich ein paar Sachen einfach lassen. Ein paar Sachen einfach aufgeben. muss ich einfach loslassen. Und ich möchte mich nicht ins Zentrum stellen, aber ich gehe schlichtweg davon aus, euch geht es doch genau gleich. Ihr merkt doch das genau auch so. Das ist nicht nur bei mir so. Ich habe einfach jetzt meine Beispiele gekannt. Ich glaube, wenn sich jedes von euch würde ein bisschen überlegen würde, könnten wir noch eine ganze Reihe von solchen Beispielen. Wenn wir das, was wir berufen sind, wirklich erreichen wollen, dann müssen wir ganz viele Sachen loslassen. So ganz viel Nein sagen. Dann müssen wir viel Opfer bringen, in dem Sinn, weil sonst werden wir nicht dorthin kommen. Und darum ist die Frage, darum müssen wir die Frage uns stellen, wo ist deine Berufung? Für was lebst du auf dieser Erde? Lohnt sich für das, was du zur Zeit lebst, auch zu sterben? Kennst du deine allgemeine Berufung, die wir als weltweite christliche Gemeinde haben? Und kennst du deine ganz spezifische Berufung in deinem Umfeld, in deinem Leben, mit deinen Gaben, das, was Gott dir gesetzt hat? Ein junger Mann, ich glaube, es war ein junger Mann, die Geschichte, die ich gehört habe, ist gelähmt, liegt in seinem Bett, irgendwo, glaube ich, in einer Dachkammer oder im obersten Stock von seinem Haus. Zu einer Zeit, wo es keine Lifte gegeben hat, keine elektrischen Rollstuhl, also er ist mehr oder weniger an seine vier Wände gefesselt. Aber er hat gewusst um die Berufung. Und er hat darum gerungen, dass er den Missionsbefehl auch einhalten will. Und dann hat er sich überlegt, hat er sich organisiert, dass ihm jemand einen ganzen Stapel so christliche Schriften gebracht hat. Traktat hat man denen gesagt. Das sind so irgendwie 2 bis 4 Seiten, wo kurz erklärt wird, warum Jesus wichtig ist und wie man Jesus lernt kennen. Die hat er bei sich gehabt und von Zeit zu Zeit hat er von denen zum Fenster ausgeschossen. Und den Rest der Zeit hat er gebetet, dass die werden Frucht bringen. Das waren seine Möglichkeiten. Das war seine spezifische Berufung. Und irgendwann ist ein Mann bei ihm im Zimmer gestanden, der sich nach ihm erkundigt hat, tief berührt, weil er den Zettel gefunden hat, gelesen hat, überführt worden ist. Und entweder bei diesem jungen, gelähmten Mann oder schon vorher hat er sein Leben Jesus gegeben, ist erneuert worden. Er hat Opfer gebracht, er hat etwas bewirkt, er hat in seiner Berufung gelebt. Das heisst, in deiner Berufung leben ist nicht eine Frage von den Möglichkeiten. Ist nicht eine Frage von dem, wenn es mit der Zeit besser ist, dann, wenn das passiert ist, oder dann, wenn das so ist, oder wenn ich diese Möglichkeit habe. Sondern es ist eine Entscheidung von deinem Herz, von der Priorität, von dem, was dir wirklich wichtig ist. Darum ist es so wichtig, was ist deine Berufung, was ist der Wert? Leb für etwas, was sich zu sterben lohnt. So, zum Abschluss möchte ich nochmal auf Babylon zurück. Zu unseren 3 Freunden. Eine grossartige Wendung hat es gegeben. Die Geschichte nicht kennen, es kommt noch gut raus. Der König Nebukadnezar ist zwar nach dieser Antwort, nach dieser kühnen Antwort, doppelt oder dreifach hässig gewesen und hat den Ofen doppelt oder dreifach so heiß gemacht. Hat die 3 Männer reingeschossen, beziehungsweise Lade reinschiessen. Und dann hat er zugeschaut. Und dann hat er einen riesigen Schreck gehabt. Die 3 Männer sind nicht verbrannt, sondern die sind ganz normal in diesem Feuer oder also ganz abnormal in diesem Feuer rumgelaufen. Zudem hat er noch einen 4. Mann gesehen, der irgendwie speziell ausgesehen hat. Etwas zwischen einem Gott und einem Menschen. Erschreckt hat er die 3 Männer zum Ofen rausholen oder raustreten. Sie sind rausgekommen, ihre Kleider sind total ganz gewesen. In der Bibel steht, sie haben nicht mal nach Rauch geschmückt. Das wünscht ich mir noch für unseren Feierabend. Und dann lesen wir, dass dort im Daniel 3,28 noch der Vers. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Wow, so cool. Er hat nachher den Gott von diesen 3 angebetet und nicht umgekehrt. So wollen wir es sehen. Aber es hat sie vorher ausgekostet. Es hat sie ausgekostet. Was haben sie für Gefühl gehabt, gerade dort, was immer heißer geworden ist, weil sie immer näher zum Ofen sind? Ich glaube, die haben erst gespürt, dass sie überleben, was im Feuer drin sind, nichts passiert. Ich glaube, das haben die nicht vorher gespürt. Vorher war Mut und Opfer gefragt. Der Sieg ist nachher gekommen. Und wisst ihr was? Ich freue mich, wenn ich dabei sein darf, dort, wo Gott Grosses wirkt. Wenn ich darf sehen, wie die Verheißungen, die ich immer sage, sie sind wahr und glaube, sie sind wahr, auch sehen, dass sie wahr sind, weil sie sich erfüllen. Wenn ich merke, dass der Gewinn grösser ist als das Opfer oder die Investition oder der Preis vorher. Und wisst ihr was? Ich freue mich ebenso, wenn ich sehe, dass das bei jemandem in der Gemeinde so ist. Das gehört zu meinen grössten Freuden, wenn ich merke, dass Menschen bereit sind, etwas zu investieren, einen Preis zu zahlen, ein Opfer bringen und dann ernten. Das freut mich. Ich glaube, dort habe ich manchmal das Gefühl, dort hat mich Gott wirklich zum Pastor berufen, wenn ich merke, meine Freude ist fast ebenso gross, wenn ich es bei anderen Leuten, als wenn ich es bei mir selber erlebe. Und ich glaube daran, Gott hat nicht nur versprochen, dass er dem, der gibt, wird zurückgeben. Dass dem, der opfert, wird mehrfach erstatten. Gott will das Opfer von uns nicht, weil er selber am Hunger durchknackt und nur noch sehnsüchtig wartet auf unsere Hilfe. Sondern er weiss, der wirklich lebt, der für sich zu sterben lohnt und das Opfer bringt, der hat ihm sein Herz gegeben. Darum sage ich dir, leb, der für sich zu sterben lohnt. Amen.